Hallo und herzlich willkommen zu Unterwegs am Feiertag. Ich bin Tina Witte. Wer sich aufmacht nach Australien, der besucht in der Regel die Weltstadt Sydney und das Great Barrier Reef, das große Korallenriff. RBB-Reporter Carsten Steinmetz ist andere Wege gegangen. Von Sydney ist er nach Brisbane geflogen, also Richtung Norden, an die Ostküste und dann weiter mit dem Auto ins Landesinnere. In die Darling Downs. Das ist eine hügelige Region, benannt nach dem früheren Gouverneur Ralph Darling, mit spektakulären Landschaften, magischen Orten, schrägen Typen und merkwürdigen Getränken.
Der Geländewagen von Chris Hayward kämpft sich durch das Wasser des Spring Creek, einem Nebenfluss des Condamine River. Das ist der größte Fluss in den Darling Downs. Auf dem Weg hoch zum Wasserfall Queen Mary Falls müssen wir den Spring Creek mit seinen Seitenarmen an insgesamt 14 Stellen durchqueren. Und jedes Mal schafft es der Wagen gerade noch so durch den Fluss. In Dürrezeiten, erzählt Chris, verwandelt sich der Spring Creek in einen winzigen Bach. Aber in den vergangenen Jahren hat es verhältnismäßig oft geregnet in den Darling Downs im Südosten des Bundesstaates Queensland. Und dann verschwindet die Straße an den Überquerungen praktisch im Wasser.
I mean, you just look around, right? Like you've got these really steep mountains all around us. So you don't need a lot of rain for these crossings to become impassable.
Sieh dir nur an, wie steil die Berge um uns herum sind. Es braucht nicht viel Regen, der von dort oben runterprasselt, um diese Überquerungen unpassierbar zu machen. Ganz oft passiert es, dass die Wege geschlossen sind, weil sich hier so viel Wasser ansammelt und man einfach nicht durchkommt. Und schau dir die Größe dieser Steine an. Regen und Sturm haben so unfassbar viel Kraft, sie schieben sie auf die Straße. Dadurch ist dann der Weg blockiert. Dann muss die örtliche Verwaltung Bulldozer schicken und den Weg wieder freiräumen.
So the local council has to come through with a bulldozer and clear them.
Aber jetzt herrscht freie Fahrt auf der Spring Creek Road. Chris stammt aus den Darling Downs, er lebt in Killarney, wo wir gestartet sind, 200 Kilometer südwestlich von Brisbane. Und er liebt es, Gästen seiner Heimat zu zeigen, über die er eine Menge weiß. Der Weg, sagt er, ist im 19. Jahrhundert für die Holzfäller angelegt worden. Sie haben ihr Holz damals zum Sägewerk von Killarney auf Pferdewagen transportiert.
Killarney war früher eine Holzfällerstadt. Das Sägewerk in der Stadt hat das Holz aus den Wäldern verarbeitet und das wurde dann in diesem Teil der Darling Downs verwendet. Für Dielen, für Holzwände, solche Dinge.
Floorboards, Walls, all that sort of stuff.
Das letzte Stück auf dem historischen Holzfällerweg gehen wir zu Fuß, begleitet von einem typischen Queensland-Song.
It's a bellbird. So they're singing to each other. It's two birds.
Zwei Bellminer, Bellbirds werden sie hier genannt, Glockenvögel. Olivgrün und deswegen nur mit Mühe zu erkennen. Ich habe Glück und sehe einen in einem Baum. Weniger Erfolg habe ich dagegen mit den Koalas. In den Astgabeln, sagt mein Begleiter, sieht man sie oft vor sich hindösen. Heute aber haben sie offenbar andere Pläne. Auf der einen Seite des Weges, wir sind dicht an der Grenze zum benachbarten Bundesstaat New South Wales, macht mich Chris Hayward auf einen Maschendrahtzaun aufmerksam, mit Stacheldraht darüber, 1,5 Meter hoch, fest verankert im Boden. Der Darling Downs Moreton Rabbit Board Zaun, sagt Chris, wurde wegen der Kaninchenlandplage hochgezogen. Seit 1893 wird immer wieder an ihm gebaut.
That basically keeps
Er hält die Kaninchen im Wesentlichen auf der New South Wales-Seite der Grenze und andersherum natürlich. Kaninchen sind eine invasive Art und übertragen viele Krankheiten. Sie zerstören das Land, weil sie graben und sich schrecklich vermehren und immer weiter vermehren und vermehren. Sie sind eine echte Plage. Daher wird der Kaninchenzaun noch immer in Schuss gehalten. Das kann man hier an diesem Pfahl sehen. An dem muss vor kurzem gearbeitet worden sein.
555 Kilometer ist der Darling Downs Kaninchenzaun lang. Er soll auch Dingos fernhalten, die berühmten australischen Wildhunde. Der Albtraum für alle Landwirte, die Schafsherden besitzen, weil sie ihre Tiere reißen. Nach weiteren 20 Minuten durch den Regenwald hören wir den Wasserfall, die spektakulären Queen Mary Falls. Von einer Aussichtsplattform aus sehen wir, wie sich die Strömung von einer Kante 50 Meter tief in eine Schlucht stürzt. Das Wasser fließt von hier über den Spring Creek in den Condamine River und dann nicht ins Meer, sondern weiter nach Westen durch die Darling Downs. Denn wir befinden uns westlich der Great Dividing Range, der Gebirgskette, die die Ostküste vom Inland abtrennt. Einen Kilometer weiter bietet sich ein schöner Blick ins Tal. Wir sehen Kelani und außerhalb des Ortes Bauernhöfe, einige Straßen, Wiesen, dunkle Ackerböden. Nach europäischen Maßstäben sind weite Teile der Darling Downs dünn besiedelt. Und für australische Verhältnisse?
Ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Es ist besiedelt, man sieht ja die Häuser. Aber es ist wirklich nicht so, dass man Tür an Tür leben würde. Die Grundstücke sind ja mindestens ein paar hundert, wenn nicht ein paar tausend Hektar groß.
Also ein paar hundert, wenn nicht ein paar tausend Fußballfelder groß. Immerhin 600 Einwohner hat Kelani. Chris Nachbar Tony Pearson ist Chef des Heimatvereins und kennt sich mit der Geschichte des Ortes aus.
Kelani got its name when visitors to Canning Downs.
Kelani bekam seinen Namen, als Besucher, die zum Gestüt Canning Downs wollten, hier auf Pferden vorbeikamen. Die hatten einen Herrn aus Irland dabei. Als der auf einem Hügel hier in der Nähe stand und über die Ebene schaute, da erinnerte die Gegend ihn an Kelani in Irland. Und so kamen sie zu dem Namen. Es wird oft durcheinander gebracht. Die Leute suchen nach Kelani im Internet und landen dann online erstmal in Irland. Das kommt ziemlich häufig vor.
Kelani, and instead of putting the Queensland in it, they end up in Ireland. Quite often.
Tony ist ein großer und kräftiger Typ mit einem Basecap auf dem Kopf. Er hat es sich auf seiner Veranda in einem Gartensessel gemütlich gemacht. Durch seinen Garten fliegt ein rosa Kakadu, ein in Australien weit verbreiteter grau-roter Kakadu mit rosa Schopf. Die Darling Downs, erzählt Toni mit einem Blick in die Landschaft, sind australienweit vor allem bekannt für ihre herausragenden Böden.
Most of the soils here, what we call black soil.
Der Boden hier, das ist Schwarzerde und die verhält sich so, wenn sie trocken wird, reißt sie auf und dann fällt die Vegetation in diese Risse. Bei etwas Regen schließt sich der Boden wieder. Das ist der Kompostierungseffekt. Der Boden ist also sehr, sehr fruchtbar.
Schwarzerdeböden können das Wasser besonders gut speichern. Hier wächst einfach alles. Kartoffeln, Mais, Kürbisse, Tomaten, Feigen, Avocados, Weizen, Gerste oder Sorghumhirse.
Sorghum is used in food and cattle feed as well. So a bit of everything.
Sorghumhirse wird in australischen Großstädten als Superfood angepriesen und verkauft. Die Landwirte nutzen es, wie Toni sagt, aber auch als Futtermittel. Es geht von Kelani weiter Richtung Norden nach Toowoomba, der größten Stadt in den Darling Downs und zweitgrößten inneraustralischen Stadt nach der Hauptstadt Canberra. Es geht vorbei an Feldern, Wiesen, Sonnenblumen und grasenden Rindern. Wo Felder abgeerntet sind, sieht man die tiefdunkle und besonders fruchtbare Erde. Die Darling Downs werden auch als Salad Bowl, als Salatschüssel des Bundesstaats Queensland bezeichnet. Amy Clark und Felicity Coots vom regionalen Tourismusbüro Queensland Country Tourism begleiten mich auf dem Trip nach Toowoomba.
Alright, Carsten, I'm going to show you something really cool, and it's cool kombucha with a guy named Mark, and he was on Australian Survivor, and he grows limes, and he makes this great drink called kombucha. Let's go.
Amy will Mark Herla einen Besuch abstatten. Er produziert Kombucha, ein teeähnliches Getränk, und er pflegt eine Limettenplantage. Mark Herla ist für manche aber auch ein echter Star, nur unter diesem Namen kennt ihn fast niemand. Wenn aber von Tarzan die Rede ist oder von Kiosk Kev, dann wissen Liebhaber des englischsprachigen Trash-Fernsehens sofort Bescheid. Unter diesen Namen hat Mark nämlich in den australischen und britischen Survivor-Reality-Serien viele Zuschauer begeistert. Tarzan hat eine Glatze, einen Bart wie der Weihnachtsmann, er trägt weite Pumphosen und spaziert mit schnellen Schritten an seinen Limettenbäumen entlang, zeigt dabei auf die Früchte. Die Limetten müssen noch wachsen, so weit, erklärt Mark, dass man seine Finger nicht mehr um die Frucht bekommt. Das ist erkennbar noch nicht der Fall, also bleiben die Limetten noch am Baum. Viel Arbeit, sagt Tarzan, hat er mit ihnen aber nicht.
All of these fruits you see here now are
Alle Früchte, die Sie hier sehen, wachsen praktisch ohne Bewässerung. Die bekommen nur den jährlichen Niederschlag. Nur einige dieser Bäume bekommen flüssigen organischen Dünger. Das Ganze ist also sehr effizient, vor allem auch sehr kosteneffizient.
Wasser ist in Queensland ein großes Thema. Auch wenn es in den vergangenen 4 Jahren ausreichend geregnet hat, es kann in den Darling Downs heiß und trocken werden. Viele Landwirte wie Mark Herler haben von den Behörden die Erlaubnis erhalten, über einen Brunnen das noch reichlich vorhandene Grundwasser anzuzapfen. Tarzan sagt, er macht es in kleinen Mengen und mit etwas schlechtem Gewissen.
Es ist sehr umstritten, Grundwasser zu verkaufen. Niemand mag das. Es ist eben ein unterirdischer Rohstoff. Man weiß nie, wann er ausgeht. Deshalb haben wir der Verwaltung gesagt, dass wir die Lizenz, Grundwasser entnehmen zu dürfen, nur im absoluten Notfall nutzen würden. Dann haben wir das Wasser genommen und begonnen, unser eigenes Getränk herzustellen. Ich glaube, am Anfang wurden uns $200.000 für 20 Millionen Liter Grundwasser angeboten. Als wir dann unser eigenes Getränk produzierten, haben wir im ersten Jahr 20.000 Liter von diesem Getränk hergestellt und haben es auch für $200.000 verkauft. Ich würde sagen, wir haben das Wasser sehr viel besser genutzt.
Mit etwas Wasser aus dem Boden und dem Saft der Limetten braut Tarzan auf seiner Farm sein Kombucha-Getränk.
Every drink has every 20 liters of kombucha we produce has 1 liter of our lime juice in it.
20 Liter Kombucha, die wir produzieren, enthalten 1 Liter unseres Limettensaftes. Wir fügen dann noch andere Aromen hinzu, wie Blaubeere oder wie Apfelkuchen mit Zimt und Kardamom. Einer unserer Bestseller ist Blutorange. Der Unterschied zwischen uns und den meisten anderen Kombucha-Herstellern besteht aber vor allem darin, dass die anderen 0,1% Ingwer hinzufügen. Wir nehmen 10% Ingwer. In 20 Liter Kombucha sind also 2 Liter Ingwersaft, den wir kalt pressen. Wir machen alles selbst hier auf der Farm.
Den Kombucha verkauft Tarzan bisher auf umliegenden Märkten, aber dabei muss es nicht bleiben. Der Landwirt, Getränkehersteller und Trash-Fernsehdarsteller sieht Chancen, seinen Kombucha auch in Europa zu vertreiben.
We've got some interest from a promoter who's from Sydney, Australia.
Ein Promoter aus Sydney hat uns wegen meines Promi-Status in England angesprochen. Dort ist mein Gesicht als Kiosk-Chef bekannt. Er war aber auch von dem Getränk beeindruckt und hat verstanden, dass es in Europa ein Interesse an meiner Person gibt. Vielleicht kann man meinen Kombucha also bald in Europa trinken.
Manifest Kombucha nennt Tarzan sein Getränk, darunter macht er es nicht. Und es schmeckt, sagen wir, nicht schlecht. Vor allem soll Kombucha ja sehr gesund sein. Mark alias Tarzan alias Kiosk Kev ist jedenfalls total überzeugt davon und trinkt 1 Liter pro Tag von dem, was er auf seiner Farm zusammenbraut.
I'm nearly 60 this year and I'm still fighting fit, so I don't know, it must do something.
Knapp 60 ist er und total fit, also irgendwas muss da dran sein an dem Zeug, meint Mark und spaziert mit mir zurück zum Haus auf seiner Farm. Ein Gläschen Limetten-Kombucha mit Ingwer-Geschmack zum Abschied muss sein. Darauf besteht Tarzan. Mit Amy und Felicity von Queensland Country Tourism geht es weiter. Bevor wir Toowoomba erreichen, stoppen wir in der Nähe eines mächtigen Felsvorsprungs, den wir von der Straße aus sehen. Um den zu erreichen, müssen wir etwa 20 Meter lang durch kniehohes Gras laufen. Das ist zur Nachahmung nicht unbedingt empfohlen. Man weiß nie, ob man nicht vielleicht doch mit etwas Pech eine Schlange aufschreckt. Aber wir sind vorsichtig und es führt kein anderer Weg zu diesem großen Felsvorsprung aus Sandstein. Unter dem Dach des obersten Felsens zeigt mir Felicity in den Stein eingravierte Zeichen.
In dieser Felswand sehen wir eine uralte Höhlenschnitzerei. Ich kann zur Bedeutung nicht viel sagen, erst recht, weil ich nicht zu den Menschen der First Nation gehöre. Die Schnitzereien sind an manchen Stellen nicht so gut zu sehen. Du musst aber bedenken, dass sie vor tausenden Jahren geschaffen worden sind. Du siehst hier einige Nachbesserungen, die in der letzten Zeit gemacht worden sind, damit man die Schnitzereien besser erkennen kann. Und ein bisschen versteht man dann auch.
Pfeile sind gut zu erkennen. Möglicherweise sollte eine Jagdszene dargestellt werden. Außerdem sind Linien, kreisförmige und kurvenförmige Muster zu erkennen. Wissenschaftler halten den Ort selbst für bedeutungsvoll für die First Nation, so wie die hier zu sehende Kunst. Wahrscheinlich diente der Ort aber auch als Treffpunkt und Versammlungsort. Jetzt aber wirklich. Es geht ein Stück bergauf und ich erreiche Toowoomba mit seinen etwa 100.000 Einwohnern. Die Stadt liegt in ungefähr 700 Metern Höhe auf dem Kamm der Great Dividing Range. Garden City wird die Stadt auch genannt, wegen vieler Parks mit bunten Blumen. In der Innenstadt stehen zwei- oder dreistöckige Gebäude, Baujahr Ende des 19. oder Beginn des 20. Jahrhunderts, mit breiten Balkonen und gusseisernen Balustraden. Am Straßenrand wachsen Palmen, Magnolienbäume oder dicke Platanen. Das Rathaus ist ein zweistöckiger rot-weißer Backsteinbau aus dem Jahr 1900. Hier erwartet mich bereits James O'Shea. Er ist Councillor, also Gemeinderat für Toowoomba und Umgebung. Und das Erste, was wir klären, ist die Aussprache dieses Stadtnamens mit den vier O's und einem W.
People call it Toowoomba or Toowoomba. It rolls off the tongue pretty easily for us locally, but yeah, I've heard some different ways that people have tried to pronounce it or say what it. Yeah, people shorten it to T-bar. It's a bit of a local slang, you know, these people call it T-bar. So, but yeah, Toowoomba, the Garden City.
Also, Toowoomba ist richtig oder kurz T-bar. Mit Platz der vielen Wasser wird der Name in der Sprache der indigenen Australier meistens übersetzt. Und naturgemäß schwärmt James von Toowoomba.
Die meisten Touristen haben natürlich den Wunsch, das Great Barrier Reef zu sehen oder die Strände. Unsere Parks und Gärten sind sozusagen unsere Version eines Strandes. Und genau diese einzigartigen Landschaftserlebnisse, die es überall in der Region gibt, sind meiner Meinung nach das, was die Menschen anzieht. Wer hierher kommt, der erlebt großartige Natur und einen einzigartigen Lebensstil. Wir lieben, wo wir leben und sagen, die Luft ist hier oben besser. Also kommen Sie vorbei und überzeugen Sie sich selbst.
Na dann los, in die Garden City und in einen der zahlreichen Parks, den Queen's Park mitten in der Stadt. Große, immergrüne Banyakiefern stehen neben lila blühenden Jacaranda und ewig hohen Küstenmammutbäumen. Umgeben sind die Bäume von Hecken, Alleen und Blumenbeeten, von gelben Kokardenblumen, dunkelroten Zinnien oder pinkfarbenen chinesischen Nelken. Einfach schön. Und hier ist offenbar immer viel los.
Picnics in the park, they do park runs here as well, so lots of people use the park. Beautiful trees and it is always green.
I like to just walk around or if I've got my kids, they like to run through the park.
Es gibt Picknicks im Park und Parkläufe, berichtet eine Besucherin. Sie gehe hier gerne spazieren, sagt eine andere Besucherin. Und wenn sie ihre Kinder dabei habe, dann rennen die gerne durch den Park. Im Zentrum von Queen's Park steht eine alte Kanone, die die damalige britische Kolonie Queensland 1859 für ihre Marine erworben hatte. 1911 wurde das gute Stück ausrangiert. Die Stadt Toowoomba erwarb es als Andenken und wollte die Kanone einmal austesten. Die Druckwelle zerstörte die Scheiben eines Gewächshauses im Queen's Park. Mehrere Menschen fielen in Ohnmacht. Seitdem ist die Kanone nicht wieder benutzt worden. Ein spannender Blick in die Vergangenheit lässt sich auch gegenüber des Parkausgangs werfen. Dort steht das Cobb & Co. Museum.
So, Carsten, here we are.
Mitarbeiter Tony Kunen öffnet mir hier die Tür zu einer großen Halle. Hier stehen 50 alte, wunderschöne Kutschen.
It's generally regarded as the best collection of horse-drawn vehicles in Australia.
Die beste Sammlung von Pferdekutschen in Australien.
People walk through here and they get to this point and they go, oh wow, I didn't expect this in this little place called Toowoomba.
Die Besucher seien immer wieder erstaunt und würden sagen, dass sie so etwas Tolles in Toowoomba nicht erwartet hätten. Das Transportsystem vor 100 bis 200 Jahren bestand also aus Pferdekutschen aus Holz, dunkelrot angestrichen oder auch ganz weiß. Andere sind bunt und leuchten gelb, grün, rot. Die Kutschen beeindrucken durch ihren Stil. Sie sind aber nicht nur schön, sondern waren auch sehr bedeutend als Fortbewegungsmittel.
Früher, wenn man in Australien an einen anderen Ort wollte, ging es nur mit der Kutsche. Das war der schnellste Weg. Die Post wurde auch so transportiert. Ich werde immer gefragt, wie lange man unterwegs war. Was wir heute mit dem Auto in einer Stunde schaffen, hat in der Cobb & Co. Ära 10 Stunden gedauert. Also multipliziere alles mit 10. Von Toowoomba nach Dolby zum Beispiel, eigentlich nur die Straße runter, das hat fast den ganzen Tag gedauert.
A whole day of travel.
Das Verkehrsunternehmen, das die Menschen von A nach B damals beförderte, hieß Cobb & Co. Daher der Name des Museums.
Cobb & Co. Museum, Queensland Museum, Cobb & Co.
Die Cobb & Co. Pferdekutschen fuhren überall in Australien, aber gerade im Bundesstaat Queensland kam ihnen eine besonders große Bedeutung zu, erklärt Museumsmitarbeiter Tony Kuhnen.
In other states they had bigger rivers.
In anderen Bundesstaaten gibt es größere Flüsse, sodass dort viel auf dem Wasser transportiert werden konnte. Unsere Flüsse trocknen schnell aus. Und selbst wenn sie Wasser führen, reicht die Menge oft nicht für den Transport aus.
Es blieben also in Queensland nur die Pferdekutschen. Die letzte fuhr 1924 durch den Bundesstaat. Danach wurden die Kutschen ausrangiert. Sie gingen Jahre später in den Besitz eines wohlhabenden Busunternehmers aus Toowoomba über. Dieser eröffnete mit ihnen ein privates Cobb & Co. Museum. Die in Amerika lebenden Nachfahren des Cobb & Co. Gründers bekamen irgendwann Wind davon und waren alles andere als begeistert.
Sie kamen nach Toowoomba, um ihn zu verklagen, weil er den Namen gestohlen hatte. Der Busunternehmer zeigte ihnen dann aber sein privates Museum, präsentierte ihnen seine Cobb & Co. Kutschen und die Amerikaner waren überwältigt und begeistert. Der Unternehmer hat sich bei ihnen entschuldigt und erklärt, dass er einfach diesen Namen liebt, Cobb & Co. Das ist in Australien eine legendäre Marke und so bekannt wie Coca-Cola, Pepsi oder Nike. Die Nachfahren haben sich dann bei ihm bedankt, dass er das Andenken an Cobb & Co. in Ehren hält. Einen Prozess gegen ihn haben sie nicht mehr angestrengt.
Mittlerweile gehören die legendären Pferdekutschen zum staatlichen Queensland Museum in Toowoomba und stehen hier neben historischen Wagen, die in der Landwirtschaft zum Einsatz gekommen sind. Auch ein traditioneller Leiterwagen ist zu sehen. Eingeführt wurde er von deutschen Siedlern, die sich in den Darling Downs niedergelassen haben. Mit einigen Nachfahren ist Tony Kuhnen später in Queensland gemeinsam zur Schule gegangen.
Ich bin ungefähr 45 Minuten von Toowoomba entfernt aufgewachsen. In der Gegend haben sich viele deutsche Einwanderer angesiedelt.
Und ich ging zur Schule mit Kindern wie Clydens und Manteuffels und Platzes und Schulzes.
Auch viele Städte und Dörfer in der Region trugen mal deutsche Namen. Viele wurden im Ersten und Zweiten Weltkrieg aber umbenannt. Nicht deutscher, sondern griechischer Abstammung ist Giordi Theodosis. Wer in Toowoomba vorbeikommt, muss unbedingt seiner Bäckerei einen Besuch abstatten und seine Lamingtons probieren. Das sind kleine Kuchen aus Rührteig mit Schokolade überzogen und Kokosnussraspeln bestreut. Das australische Nationalgebäck schlechthin. Erfunden wurde es, möglicherweise, in Toowoomba.
Yeah, a lot of people say they were invented in Toowoomba. We like to say, think so, just so we can say that's where we invented the Lamingtons.
Viele Leute behaupten es, sagt Bäcker Giordi mit einem Grinsen. Also machen wir da einfach mit. Die Legende geht nämlich so, Lord Lamington, früherer Gouverneur von Queensland, flüchtete sich Ende des 19. Jahrhunderts einmal vor der dampfenden Hitze von Brisbane ins kühlere Toowoomba und empfing hier viele Gäste. Lamingtons Koch war etwas überrascht und musste improvisieren, schnitt einen am Vortag gebackenen Kuchen in Scheiben, tauchte diese in Schokolade und legte sie in Kokosnuss. Das schmeckte allen hervorragend. Das Backwerk wurde Lamington getauft und erlangte große Berühmtheit in Australien und Neuseeland. Auch in Toowoomba futtern die Menschen heute noch gerne Lamingtons. Giordi hat deswegen schon unzählige gebacken.
Yeah, lots. Thousands. I've been baking nearly 30 years, so I've made a lot. I just take my time and make sure the chocolate's thick enough and the sponges tasty. That's about it.
Seit fast 30 Jahren backe ich, erzählt Giordi. Ich nehme mir einfach Zeit, sehe zu, dass die Schokolade dickflüssig ist und der Kuchen schmackhaft. Das ist es auch schon. Giordi kann jedenfalls von Lamingtons nicht genug kriegen.
Yeah, yeah. Yeah, they always taste better every time.
Sie schmecken jedes Mal besser, meint Bäcker Giordi Theodosis. In Australien haben sich mehrere Historiker ernsthaft mit der Frage befasst, wo der Lamington denn wirklich als erstes serviert worden ist. So richtig geklärt ist es aber bis heute nicht. Aber sagen wir so, an der Toowoomba-Legende mit dem Besuch von Lord Lamington gibt es einige Zweifel. Der Name des Gebäcks könnte nämlich auch auf seine Frau zurückgehen. Der Lamington soll im Rahmen eines Kochkurses am Brisbane Technical College erfunden worden sein. Da die Frau des Gouverneurs Schirmherrin des Kurses war, wurde angeblich der Kuchen nach ihr benannt, also nach Lady Lamington. Aber wo auch immer es gewesen ist, ob in Toowoomba, in Brisbane oder ganz woanders, es spielt im Grunde auch keine so große Rolle. Die Darling Downs im Bundesstaat Queensland mit ihrer wunderbaren Landschaft, entspannten Lebensweise und interessanten Geschichte sind auf einer Australienreise auf jeden Fall einen Abstecher wert.
Carsten Steinmetz war in Australien unterwegs.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.